Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los mit dem Podcast und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Daniel Martin Feige.
Hallo, grüß dich Jörg.
Um euch ein bisschen vorzubereiten auf diesen Gast. Daniel ist aktuell Professor der Philosophie und Ästhetik an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, hat dort unter anderem über Jazz, Musik, Design sowie die Natur des Menschen geforscht. In unserem ersten Gespräch im Juli 2022, da ging es im weitesten Sinne um Computerspiele und Kunst, sowie den Begriff der Ästhetik. Ein Jahr später ging es dann weniger theoretisch zu, sage ich mal, sondern eher praktisch hinsichtlich der Videospiele. Denn da haben wir über Jagged Alliance 3, die Militärtaktik, gesprochen. Die hast du ja sehr gern gespielt, ne?
Ja, richtig. Das ist eine meiner liebsten Serien.
Was spielst du denn aktuell so, wenn du Zeit findest?
Ach Gott, im Moment von den... Ja, das Indiana-Jones-Spiel, das The Great Circle spiele ich gerade ganz gerne. Und ich überlege noch, ob ich mir das neue Obsidian-Spiel besorge. Avowed, das jetzt ja, glaube ich, heute erscheint, nicht? Oder? Mhm. Also war ja in so einem, ich glaube, man konnte das für mehr Geld vorbestellen und schon früher spielen. Aber das, also weiterhin im Rollenspielbereich gucke ich, was erscheint. So ist es.
Da hast du ja auch eine, sage ich mal, traditionelle Leidenschaft für dieses Genre, denn du hast dich ausführlich mit Planescape Torment beschäftigt, ne?
Ja, ich habe jetzt auch für das Handbuch, wo du ja auch erfreulicherweise einen Beitrag geschrieben hast, habe ich über Planescape, also das glaube ich hoffentlich dieses Jahr noch im Transkript Verlag erscheint, zu 50 Spielen. Da habe ich über Planescape auch nochmal geschrieben und dann auch die ganzen, da kann man auch sehen, dass ich zum Beispiel mit den Goldbox-Titeln von SSI wirklich viel Zeit zugebracht habe. Und die auch immer noch, die hole ich manchmal auch wieder raus noch und bin auch so im Retro-Bereich sehr interessiert. Wenn auch nicht mit unbedingt authentischen Konsolen und Computern, das wäre mir zu viel. Da reichen mir die Bücher in der Wohnung schon.
Ich bin ohnehin immer verblüfft, wenn ich sehe, wenn ich auf deinen Lehrplan schaue, was du da alles an Themen anbietest, dann was du nebenbei auch noch veröffentlichst, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Und in unserem letzten Gespräch, als wir über Jagged Alliance 3 diskutiert hatten, hast du schon eine weitere Veröffentlichung angekündigt, auf die ich sehr, sehr neugierig war, und zwar die Kritik der Digitalisierung. Und die ist jetzt im Meiner Verlag für knapp 20 Euro erschienen. Ja, und das soll heute so unser Thema sein, denn es streift auch das Thema Videospiele, das Thema Kultur und Wissenschaft natürlich. Ich fasse ganz kurz zusammen, was es damit auf sich hat. Es ist eine sehr umfassende kritische Betrachtung der Digitalisierung unseres Alltags, unserer Gesellschaft, unseres Lebens, wenn man so möchte. Deswegen habe ich mich da so drauf gefreut. Und du kannst natürlich nachher das Ganze weiter analysieren, aber sie stellt sich auch diese Analyse so ein bisschen dem Hype der KI entgegen,
ja,
der ja aktuell oftmals so die Fähigkeit zugesprochen wird, ein Allheilmittel zu sein, handlungsfähig oder zu sein oder gar denken zu können. Und du hast deine Kritik in drei Schritten aufgebaut, denen wir in diesem Podcast ein bisschen folgen. Zuerst schaust du auf die Technik, dann auf den Menschen und schließlich auf die Kunst. Ja, da freue ich mich jetzt drauf, auf diese drei Schritte mit dir.
Ja, ich mich auch.
Ich sag mal, das Verblüffende ist ja, dass seit unserem letzten Gespräch, das ist jetzt gerade mal ein Jahr her, gerade in diesem Bereich so viel, so schnell passiert ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass in den letzten Wochen vor der Veröffentlichung, wenn ich jetzt daran denke, was in Sachen OpenAI, Musk, Amerika alles so los gewesen ist, dass du selber ein bisschen überrollt worden bist von der Aktualität des Themas.
Ja, also ich meine, es ist natürlich so, das ist ja ein philosophisches Buch, das sich mit Grundbegriffen beschäftigt. Und da ist es nicht so, dass jedes neue Modell von OpenAI Riesenunterschied macht für das, was ich da analysiere, ja. Und ich bin ja auch kein Informatiker. Ja, natürlich habe ich auch, ich habe auch zum Beispiel hier in Stuttgart von der Universität immer mal ein paar Informatiker in den Lehrveranstaltungen sitzen, aber das ist ja nicht meine Fachexpertise. In dieser Hinsicht, glaube ich, gibt es nicht so viel Neues zu sagen, aber politisch gibt es total viel neue Dinge in den Blick zu nehmen. Wir haben jetzt gerade in den USA, wahrscheinlich hast du das Video auch gesehen, wo Musk mit seinem Sohn mit diesem sehr erstaunlichen Namen im Oval Office steht. Trump sitzt am Tisch und erzählt, ja, was sie da gerade machen, Rückbau, vermaltigen Rückbau der Bürokratie. Und ich glaube, ich habe diese Themen in dem Buch adressiert, weil ich tatsächlich die technischen Fragen mit kontrollkapitalistischen Strukturen zusammendenke. Also ich glaube, man kann nicht über digitale Technologien ohne die Unternehmen oder die Strukturen, in denen sie entwickelt werden und gestreut werden, nachdenken. Aber natürlich, also die Entwicklung in der Drastik, die jetzt gerade geschehen, das ist in dem Buch nicht abgebildet. Und faktisch ist das Buch natürlich vor einem halben Jahr schon fertig gewesen. Ja, es muss ja dann noch lektoriert werden, korrigiert werden, alles.
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das in seinem Kern, nämlich in der Betrachtung dessen, was eigentlich dahinter steht und was in der öffentlichen Diskussion oftmals aus dem Auge verloren wird, dieser Blick über den Tellerrand, da ist es zeitlos interessant. Denn ich bin zum Beispiel ähnlich wie du jetzt ein Kind, wenn man so möchte, der Digitalisierung der 80er und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich von meiner ganzen wie ich groß geworden bin und so weiter, ein Freund all dessen, was ich übertreibe jetzt mal, was ein bisschen blinkt und was digital ist und was sich bewegt. Ich bin sehr positiv eigentlich und Digitalisierung war auch lange Zeit etwas, was ich lediglich positiv gesehen habe. Das hat sich allerdings verschoben, seitdem ich aktiv als Chefredakteur innerhalb dieser digitalen Welt gearbeitet habe und in den letzten Wochen und Monaten, als ich gemerkt habe, wie das Thema KI doch letztlich verflochten ist mit dem politischen und gesellschaftlichen, sodass man es gar nicht mehr so trennen kann. Also wenn man mal so betrachtet, die Geschichte dieses Wirtschaftssystems, da hat die Industrialisierung, die hat die sogenannten Tycoone und Magnaten hervorgebracht, die das Leben, die Gesellschaft beeinflusst haben. Und die Digitalisierung hat dann irgendwann diese Tech-Milliardäre hervorgebracht. Und am Anfang war das noch diese Ebene Bill Gates, Steve Jobs, dann gibt's einen Bezos von Amazon und so weiter. Und schließlich hat sich das entwickelt hin zu Musk und Zuckerberg. Und all die saßen, wie du schon erwähnt hast, in der ersten oder zweiten Reihe im Weißen Haus, als Trump an die Macht kam. Und das ist schon eine Verschiebung im sichtbaren Sinne, dass aus diesen, wie soll ich sagen, diese Leute, die sich eigentlich gefühlt eher so im Hintergrund gehalten haben, obwohl das natürlich auch nicht stimmt, aber die eher sowas waren wie faszinierende Gestalten, Pioniere des Digitalen, die irgendwas erschaffen haben, was uns ja auch irgendwie Spaß, Unterhaltung bringt im weitesten Sinne, die sind mutiert aus meiner Perspektive. Ich würde heute gar nicht mehr sagen, Tech-Milliardär reicht nicht als Bezeichnung. Man müsste überlegen, ob man Oligarch oder sowas benutzt, ne?
Also ich würde nicht sagen, dass sie mutiert sind. Ich würde sagen, es zeigt sich, was sie immer schon waren. Also ich war auch damals bei den Nachrufen auf Steve Jobs doch sehr irritiert über die Verklärungen, die da in den ganzen Zeitungen und so passiert sind. Und ich, mir geht's ja auch wie dir. Ich habe mit der Entstehung der digital, also der Ausbreitung des Onboardings digitaler Medien in den 80ern in den Kinderzimmern, das fand ich auch alles hochgradig faszinierend. Habe auch immer ein Nerd-Interesse an Science Fiction und allem gehabt, die ja häufig diese Sachen informiert haben. Aber ich würde sagen, da ist nicht Unfall passiert, sondern bestimmte strukturelle Gefahren und Probleme, die in diesen Techniken drinstecken, kommen jetzt zum Vorschein in ihrer Überspitzung, könnte man sagen, in ihrer Überdrehung und Weiterdrehung. Und ich meine, wenn man mal die verschiedenen Figuren sich anschaut, was ja erstaunlich ist, dass der Mark Zuckerberg, der eher im demokratisch-liberalen Spektrum meiner Wahrnehmung vorher so ein bisschen auch Anhänger hatte, dass er unumwunden nach ein paar Tagen nach Trumps Wahl das Fact-Checking zumindest in den USA aufgekündigt hat und mit seiner sehr teuren Uhr da gesessen hat und davon sprach, dass man doch eine männliche Unternehmenskultur bräuchte. Und jetzt habe ich gerade von einem Kollegen gelesen, dass Google den Black Pride Month und sowas gleich aus dem Kalender genommen hat. Was man einfach sieht, ist, dass ganz viele dieser vermeintlich politisch emanzipatorischen Ideale, die sich auch die Silicon Valley manchmal auf den sozusagen Schirm geschrieben haben, dass sie einfach letztlich, sagen wir mal ganz drastisch, Verkaufsargumente waren. Ja, ein Onboarding, der Versuch, bestimmte Gruppen damit zufriedenzustellen. Und eigentlich hängen die natürlich nicht nur ihr Mäntelchen nach dem Wind, sondern das Problem ist, maßgeblich sind Prozesse der Wahl, der Demokratie heute in anderer Weise gefährdet als früher durch die Ausbreitung dieser Technologien.
Was ich mit dem Mutieren meinte, so in meiner Wahrnehmung, ist, dass der Tech-Milliardär, den man vielleicht auch als im weitesten Sinne schöpferischen Nerd wahrnimmt, der also gar nicht so weit entfernt ist von dem, was Spieler cool finden, Videogamer der 80er. Und der ja auch manifestiert wurde in dem Roman Ready Player One von Ernest Cline 2011, der dann 2018 von Spielberg als Film verarbeitet wurde. Da gibt's ja den James Halliday. Das ist ja quasi so ein Tech-Milliardär, Übernerd. Ich würde mal sagen, der alten Schule. Der hat ein Spiel entwickelt, eine Spielwelt, damit Milliarden, Millionen gemacht. Und sein Charakter beruht auf einer Kindheit, wo er eher der Ausgestoßene war, hat keine Freunde gekriegt und so weiter. Also der klassische Nerd, der sich vielleicht, ja, wie soll ich sagen, der sich in der Gesellschaft, der da nicht ganz angekommen ist, mit dem vielleicht auch viele, viele Videospieler sich ein bisschen identifizieren können, der dann etwas erschafft. Und letztlich ist er in diesem Roman, ist dieser Halliday zwar exzentrisch und auch ein bisschen strange, aber irgendwie sympathisch noch, denn sein Feind ist ja noch eine andere Organisation, und zwar also diese, ja, monopolkapitalistische Innovative Online Industries. Ja, das heißt, es gibt da einen Antagonisten und man identifiziert sich, wenn man den Roman liest oder den Film schaut, eher noch mit diesem James Halliday. Aber das war vor 10 Jahren. Und jetzt innerhalb von 10 Jahren ist Folgendes passiert. Zuckerberg mutiert von einem, der mit Meta ja auch eine ähnliche Welt erschaffen wollte und so weiter, mutiert ja auch äußerlich zu einem anderen Menschen fast, will sich im Oktagon mit Musk schlagen, trainiert mit einem Martial Arts Personal Trainer, hat auf einmal Locken, man hat das Gefühl, er hat sich Testosteron gespritzt, und geht auch optisch weg von diesem vielleicht noch einigermaßen sympathischen Nerd, der natürlich auch immer ein Geschäftsmann war und so weiter. Aber die Identifikationspunkte haben sich verschoben. Und auch Musk, der ja noch galt vor 5 Jahren oder so als linksliberal, keine Ahnung, ist irgendwie mutiert, nennt sich sogar, und da ist der Bezug zu Videogames, a living god of Videogames. Und lügt die gesamte Weltöffentlichkeit an, dass er in seinem Diablo 4 oder in seinem Path of Exile 2 mit an der Weltspitze ist. Und dann kommt heraus, er hat halt Leute engagiert, die ja seinen Account geboostet haben. Was ich sagen will, für mich ist das jetzt gerade in sehr hoher Geschwindigkeit eine Veränderung auch der Sympathien und der Archetypen. Aber du hast auch schon nicht Unrecht, dass dahinter ja schon immer ein Prinzip steckt. Also sind sie dann doch eher Archetypen als Mutanten?
Ja, ich würde sagen, also das widerspricht auch, glaube ich, nicht dem, was ich eben gesagt habe. Also ich halte eigentlich den Unterschied zwischen den beiden Figuren, Ready Player One habe ich nur die Verfilmung von Spielberg gesehen, das Buch habe ich nicht gelesen, für doch ein bisschen ideologisch, ja. Weil so ähnlich, da kommen wir sicher noch drauf, wie in den KI-Diskursen ziemlich Sachen wie Copyright-Verletzungen und die Umwandlung von geistig-schöpferischer Arbeit in den Besitz von Leuten, die damit nichts zu tun hatten, maskiert wird, indem man so sagt, die kann denken, das ist eine neue Superintelligenz und die kann Sachen, die wir nicht können. So ähnlich werden hier rohe kapitalistische Strukturen ummantelt von freundlich aussehende Persönlichkeitseigenschaften. Verstehst du, das ist ein bisschen zugespitzt. Und ich sehe das ja wie du. Ich meine, ich sehe auch, dass ich bewundere, also so im Gaming-Bereich Sid Meier zum Beispiel, ja, das ist, oder vor allen Dingen Warren Spector, bin ich ein Riesenfan immer gewesen. Das sind jetzt keine Tech-Milliardäre, aber das sind auch so Figuren, die haben was Nerdiges, die haben irgendwie echt was Interessantes gemacht, ja. Die sind damit auch irgendwie reich geworden. Das heißt, da ist auch nicht alles falsch dran. Aber mir scheint es doch so zu sein, dass eigentlich jetzt in diesem Moment, wo politisch drastischer Umschwung in den USA da ist oder wo irgendwas hervorkommt, was eigentlich in Demokratien auch im Schwange und im Schwelen war, wie schnell diese ganzen Unternehmen eigentlich ihre Agenda mit einem Schalter umklappen, ja. Und das zeigt einfach nur, die Inhalte, für die sie vorgestanden haben, waren nie Inhalte, für die sie gestanden haben. Es waren Verkaufsargumente. Ja, es sind einfach Sachen gewesen, mit denen sie auf dem Markt sozusagen punkten konnten. Und was interessant ist, ich meine, auch der Wandel von Figuren. Bill Gates, das ging dir wahrscheinlich auch so, hat man eher als eine ganz schwierige, negative Figur in den 90ern wahrgenommen, der was von Apple geklaut hat. Angeblich war es ja so, dass er bei seinem Windows-System, bei einem Besuch bei Apple sich so ein bisschen abgeguckt hat und all solche Sachen. Und heute ist es eher eine Figur, die eher noch positiv ist in diesem Bereich, erstaunlicherweise, würde ich sagen, ja. Also wie sich auch da Sachen verschieben, wie man diese Leute beurteilt. Musk, ja.
Ja, es ist ein seltsam rapider Wandel, der sich vollzieht, finde ich, oder man hinterfragt seine eigenen Einschätzungen auch und wie es eigentlich dazu kommen kann. Und ich überspitze das auch jetzt so ein bisschen. Ich hatte letztens das Gefühl, das ist ein bisschen die Rache der Nerds.
Ja, bei Musk kann man sowas vielleicht sagen, ja.
Die natürlich jetzt im Gegensatz zum klassischen Nerd, Geek oder Freak, der Begriff Nerd ist ja auch eher moderner. Damals, als wir gezockt haben, wurden wir eher Freaks genannt, Computerfreaks oder so. Aber ich glaube, man weiß, was damit gemeint ist. Das ist ja so, dass die von der Gesellschaft in irgendeiner Form zurückgewiesen worden sind aufgrund ihres Verhaltens, ihres Aussehens, keine Ahnung. Die waren jedenfalls nicht Teil des Mainstreams, sondern haben immer exzentrische Dinge getan. Und jetzt ist es so, ich habe die immer verbunden auch mit einer Form von digitaler Freiheit, die ich jetzt immer mehr hinterfrage. Denn da zeigt sich ja auch eine Art von Protesttyp, die sowohl Zuckerberg als auch Musk, die doch so viel Macht haben, dass man als Normalsterblicher denken würde, die müssen doch nicht gegen irgendwas protestieren oder die müssen sich doch nicht gegen ein System auflehnen, in dem sie groß geworden sind. Die scheinen jetzt irgendwie eine Art von neuer Autorität und Machtexpansion ausdrücken zu wollen. Die scheinen sich gegen Dinge, die wir mit Freiheit verbinden, aufzulehnen und politisch zu engagieren, in einer Form, die mich vielleicht überrascht, aber die letztlich den Kern dessen trifft, was du ja angesprochen hast, dass es schon immer in ihnen steckte.
Ja, es ging einfach immer auch ums Geschäft. Das muss man sich klar machen, warum diese Sachen gegründet worden sind. Und zu Musk will ich jetzt auch nicht so viel sagen. Das Erstaunliche ist halt, also im Sinne von auch zu den Unternehmen, die er da gegründet hat, diese Gehirnimplantierungs-Chips und Chip-Unternehmen und sowas. Das ist nicht nur Nerd, das ist auch informiert und formatiert von seltsamen Vorstellungen aus der Science-Fiction-Literatur und Film, würde ich sagen, die natürlich auch in Teilen nicht verwirklichbar sind und auch durch komische, übrigens philosophische Theorien. Nick Bostrom ist ein Autor, den lesen Sie ganz gerne, der ist bekannt geworden mit der These, ob wir nicht, oder mit der Überlegung, ob wir nicht in einer Computersimulation leben oder der Auslöschung durch eine Super-KI, quasi Skynet in Philosophieform. Und letztlich, wenn man sich mal ein paar die Sachen anschaut, was hat der Bezos gemacht? Bezos hat einfach sowas wie ein Postsystem gekapert und zu einem eigenen Markt verwandelt. Was hat Uber gemacht? Uber hat Taxiunternehmen nach allen Regeln der Kunst ausgetrickst gewissermaßen als Unternehmen und das zu einem Markt gemacht, der ihm jetzt gehört. Und das ist die Tech-Unternehmen funktionieren ja so, dass sie einfach Märkte, die es gibt, nehmen und schlucken und zu eigenen Märkten machen, dass es keine Konkurrenz in gewisser Weise mehr gibt. Es gibt ja einen Grund, warum Googlen im Handbuch mittlerweile, ich glaube sogar im Duden steht, zu finden ist. Und man sagt nicht, ich benutze eine Suchmaschine und bediene jetzt Google, sondern ich google halt. Weil bestimmte Praktiken ununterscheidbar sind von Unternehmen, die sie sozusagen bestimmt und entwickelt haben.
Und interessant ist ja auch, dass in der Öffentlichkeit eine gewisse Faszination herrscht, immer noch an diesen alten Nerds und diesen schöpferischen Gestalten, die es irgendwie geschafft haben, das ist natürlich auch ein Mythos, aus nichts etwas zu machen. Und dann wird oft dieses Duo konstruiert, und zwar Genie und Wahnsinn. Dabei ist doch, ich meine, der Wahnsinn ist mittlerweile offensichtlich bei Musk, aber dieser Aspekt des Genies, den du auch in deiner Forschung verwendest, auf den wir gleich eingehen können, dieser Aspekt des Genies wird ja vollkommen zu Unrecht eigentlich auf Musk und Co. angewendet, weil du hast es schon angerissen, weil sie selbst überhaupt nichts erfunden oder geistig geschaffen haben.
Ja, ich will da gar nicht so weit gehen. Ja, mir geht's auch nicht darum, also was, ich glaube, was an denen interessant ist oder was viele begeistert, ist einfach ihr unglaublicher Erfolg. und ihre Rigorosität, mit der sie ihre Dinge da durchziehen, auch wenn die scheitern vielleicht, ja. Und da waren sie halt gut. Es sind halt Personen, die mit ihren Unternehmen so erfolgreich sind, dass sie mittlerweile einen zentralen Anteil daran haben, wie Wahlen in den USA und eventuell auch hier, ja, man sieht ja auch wieder Einmischungen in den Wahlkampf, die ganze Zeit stattfinden, sich entwickeln. Und mir geht es auch nicht darum zu sagen, alle Seiten an, du hast ja eben positive Momente des sowas wie einer Nerdkultur benannt, aber es gibt halt auch die toxischen, ja, diese ganzen Incel-Geschichten und sowas, ja, eine Art von nicht nur Frauenhass, manchmal auch Menschenhass, die ja auch sowas wie Roots haben in bestimmten Ecken, die man in der Nerdkultur sehen könnte.
Ja.
Und ich glaube nur, man sollte abrüsten, was das angeht. Man sollte einfach schauen, dass wir, so wird ja auch gesprochen, disruptive Entwicklungen in der amerikanischen Demokratie haben mit sicherheitspolitisch hochgradig massiven und beängstigenden Auswirkungen auch für Europa und Deutschland. Und ja, und da glaube ich halt, da stellen sich einfach auch Fragen. Also die Ideen, dass diese Unternehmen an einem gemeinsamen Guten arbeiten, die schienen mir immer PR zu sein. Und jetzt zeigt sich das ganz eindeutig, dass es einfach nicht das ist, worum es da geht. Es geht um andere Dinge.
Ja, ich glaube, diese Entwicklung des Mutierten rührt daher, dass ich groß geworden bin mit Genies. Also für mich waren Genies sowas wie ein Richard Garriott vielleicht, der aus einer schöpferischen Idee letztlich auch mehr gemacht hat als normales Unternehmen. Irgendwann konnte er quasi Astronaut werden. So, das war aus meiner damaligen beschränkten Perspektive als Videospieler so jemand, den ich als Genie bezeichnet hätte. Heute würde ich das auch nicht mehr machen. Und heute sehe ich den Begriff und die Einschätzung auch wesentlich differenzierter und bin einfach nur erschrocken, wie schnell so eine gewisse Maske gefallen ist und wie deutlich und klar und offensiv all dieses demokratiefeindliche, dieses machtgierige, auch dieses letztlich hasserfüllte im weitesten Sinne, wie offen und klar das kommuniziert wird, wo ich gesagt hätte, vor 10 Jahren hätte man das so nicht akzeptiert. Irgendwie hat sich auch unsere ganze, also der Mensch gewöhnt sich ja angeblich an alles. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, finde ich, dass bestimmte Wortwahl bestimmt einfach nur die Wiederholung von Dingen, die nicht, also die unwidersprochen im Raum stehen.
Gulf of America, ja.
Ja, dass das uns beeinflusst irgendwie.
Ja. Also ich glaube, ja, das ist schon richtig auch. Also ich hätte das auch nicht, also gedacht vor einigen Jahren, dass das so einen Drive hier aufnimmt. Und um nochmal so vielleicht auch einen Punkt, den ich im Buch mache, in diesem Buch ist für mich relativ wichtig, die frühe kritische Theorie von Adorno und Horkheimer. Und von denen kann man lernen, glaube ich, dass es kein Unfall ist oder kein Zufall ist, wenn eigentlich eine scheinbar gute Sache sich in etwas Problematisches entwickelt. Denn es zeigt, dass mit der Sache irgendwas problematisch war im Rückblick, ja. Dass es sozusagen nicht so ist, dass eine Sache einfach erstmal gut ist und dann passiert den Unfall. Ich würde halt sagen, den Zustand, in dem die westlichen Demokratien gerade geraten, das zeigt vielleicht doch einen Mangel, der in ihnen besteht. Das ist nicht einfach ein Betriebsunfall, ja. Und so wie die Digitaltechnologien, dass sie heute doch in Teilen als Herrschaftsinstrumente benutzt werden, dass soziale Medien kein Raum des Diskurses für mich sind, ja. Ich diskutiere da auch nicht. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, ja. Also im Gespräch mache ich das, aber ich diskutiere eigentlich in sozialen Medien nicht. Das scheint mir so zu sein, dass das nicht etwas ist, was einer eigentlich guten Sache zugestoßen ist, sondern was etwas enthüllt darüber, was die Sache eigentlich ist. Ja, verstehst du den Gedanken? Also
ja, ich mache das über Social Media auch nicht gerne. Das wurde mir empfohlen. Mir wurde mal gesagt, wenn du Spielvertiefung populärer machen willst, dann musst du auch überspitzen, du musst in Social Media aktiv werden. Und ich hatte da aus bestimmten Gründen keine Lust, wenn du dasselbe meinst, also über Twitter, über Instagram, mich auf längere Diskussionen einzulassen. Ja, ja. Weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich verschwende dort, ohne dass es etwas Produktives, Inhaltliches für mich bringt und wie sinnlos auch Debatten sind, wenn von vornherein feststeht, dass es überhaupt gar keinen Willen zum Konsens gibt.
Oder keinen Willen, überhaupt mal ein Argument anzuhören, weil es geht nicht um Argumente in sozialen Medien. Es geht um Teams, es geht um A oder B, es geht um ballistische Kommunikation, wie Josef Vogel von der HU sagt. Und ja, ich Und das hat natürlich was zu tun mit der Erosion. Um das mal zu sagen, mir geht es nicht darum, dass früher alles besser war. Das ist nicht der Punkt. Früher war auch alles schlecht und anders, würde ich sagen. Aber wir haben doch eine bestimmte, die Entwicklung, die wir sehen, sind hochgradig problematisch und die schmücken sich mit Begriffen wie Meinungsfreiheit, Freiheit, Autonomie und anderen Begriffen, denen werden sie aber nicht gerecht.
Ja, ich habe irgendwie dieses seltsam diffuse Gefühl, dass da auf der rein psychologischen Ebene, auf der tiefen psychologischen Ebene des Menschen, irgendwie sich das gekränkte männliche, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, das erfährt jetzt nochmal ein Aufbäumen und wittert die Chance, dass es sich nochmal in all seinen Ressentiments gegen die Freiheit und gegen die Demokratie äußern kann. Vielleicht ist das auch nur, das sagt der Optimist in mir, ein kleines Aufbäumen, über das wir in 10 Jahren lachen werden. Das mag ja sein. Aber bevor das jetzt zu diffus wird, gehen wir vielleicht mal konkreter auf dein Buch ein. Also auf die Kritik der Digitalisierung und die 3 Schritte, in denen du deine Argumentation aufbaust. Im ersten Teil, der heißt zur Neuartigkeit digitaler Technologien im Kontext unserer Praxis. Da können wir vielleicht mal anfangen mit dem ersten Punkt, mit dieser Ebene der Daten und der Tatsache, dass unser Alltag ja auch digitalisiert wird und dass das im Grunde, ja, wie soll ich sagen, es ist kein trojanisches Pferd in dem Sinne, aber man hat sich da doch etwas hineingeholt in die Gesellschaft, von dem man nicht ganz genau weiß, mittlerweile schon, aber wohin das führen kann und wer davon letztlich profitiert.
Ja, ich meine, der Grundgedanke ist eigentlich, dass digitale Technologien, die ja mit Übersetzung, in, jetzt mal ganz flach gesagt, und ich rede auch nicht viel über die technischen Fragen tatsächlich in dem Buch, da gibt es auch einfach andere Bücher, die man sich da anschauen kann, die Sachen von Sibylle Krämer zum Beispiel. Und ich muss mal ganz kurz überlegen, von Gabriele Grammelsberger gibt es im Junis Verlag noch eine schöne Einführung, Theorie des Digitalen zur Einführung, die ich sehr gut finde. Die schaut sich vor allen Dingen auch diese Technikentwicklung an. Wie geht es darum, um den Gedanken, Techniken spielen eine Rolle in unseren Tätigkeiten, in unserer Praxis, kann man auch sagen Alltag, aber einfach wir sind Wesen, die in gemeinsamen Tätigkeitsformen auf die Welt und sich selbst bezogen sind. Und Digitaltechnologien unterscheiden sich darin, dass es eine Ebene gibt, die nicht thematisch ist auf der Ebene der Nutzung dieser Gegenstände. Das freundliche Gesicht, Interfaces sind nicht identisch mit der Datenebene, ja. Und das unterscheidet sie halt grundsätzlich von zum Beispiel Werkzeugen, aber auch Maschinen, wie ich in dem Buch sage, die natürlich auch nicht transparent sind. Also ich bin kein Elektrotechniker und kann viele Sachen nicht nachvollziehen, die Maschinen so machen vielleicht, die aber nicht diese Art von Datenlogik im Hintergrund haben. Und deswegen ist es nicht so, dass sie von außen bedroht sind oder zufälligerweise bedroht sind, auch Herrschaftsverhältnissen zuzuspielen. Das heißt, wir können alle in sozialen Medien und in Musikhörverhalten über Spotify oder so, machen wir, was wir so machen, aber es werden halt dabei die ganze Zeit andere Dinge getan mit dem, was wir machen. Und das ist halt mit solchen Technologien möglich und das zeichnet sie aus.
Ich habe das zum ersten Mal in der Praxis bemerkt, dieses Befremden gegenüber dem Digitalen, als ich als Chefredakteur innerhalb eines Magazins dafür verantwortlich war, dass wir eben mit unseren Texten, Kommentaren und so weiter Interesse wecken, dass die Leute unsere Webseite besuchen. Und da habe ich gemerkt, wie stoisch dümmlich ich mich den Algorithmen unterwerfen musste, damals von Google, indem ich dafür sorgen sollte, das war zumindest der Auftrag, dass die Texte überall im Netz gefunden, geklickt werden und so weiter. Aber das führte dazu, dass Google als dynamisches System, das keiner so richtig durchschauen konnte auf unserer Seite, und das ist ja auch dein Vergleich vielleicht mit dem Werkzeug der Maschine, man sieht sie vor sich, man weiß, wie sie aufgebaut ist, man kann vielleicht nicht erklären, wie genau man sie nachbaut, aber man weiß, was sie tut. Google ist hingegen eine digitale Maschine, die für uns ein Buch mit 7 Siegeln war. Und wir sollten die Texte jetzt daran anpassen, dass sie gefunden werden. Sprich, wir sollten über Keywords, bestimmte Wiederholungen, bestimmte Überschriftplatzierungen dafür sorgen, dass dieser Text dann in der Suchmaschine ganz oben landet. Und ohne Kompromisse. Das heißt, selbst wenn die Vernunft, und zwar die Vernunft des Stils, der Argumentation, dagegen spricht. Also ich sage als Chefredakteur, du musst nicht dreimal dasselbe wiederholen in den beiden Absätzen. Jetzt sagt die Maschine, doch, du musst es dreimal wiederholen, dann landest du weiter oben. Und ich befand mich in dem Konflikt, dass ich mich unter diese Algorithmen unterwerfen musste, aber gleichzeitig den Stil des Textes, die Argumentation sichern wollte. Wir waren uns auf Redaktionsebene alle einig, aber auf der Ebene der Wirtschaft und auf der Ebene der Geldmacherei, des Profits, kam immer der Druck, all das ist gerechtfertigt, was geklickt wird, sprich, was sich verkauft.
Das ist jetzt, meinst du, in Four-Players-Zeiten dann wahrscheinlich, oder? Ja, das ist ja die wahrscheinlich Search Engine Optimization, nicht? Als Schlagwort. Ja, also ich will jetzt nicht herziehen über Bewerber im Printmarkt. Es gibt ja mittlerweile ganze ehemals große Zeitschriften. Wenn ich auf die klicke, sieht man, dass es SEO-Texte sind. Ja, wo man nur sieht, die sind nur dafür gemacht, dass sie irgendwo auftauchen. Die kann man kaum noch lesen. Die sind wahrscheinlich mit KI auch geschrieben mittlerweile. Das Interessante ist ja, dass man wahrscheinlich auf kurz oder lang, wenn man so arbeitet, einfach KI-Texte als Countermeasures produzieren kann, die sich wieder selbstständig anpassen, dass man irgendwann nur noch Texte hat, Maschinen hat, die Maschinen mit Maschinen sozusagen da kommunizieren. Das nennt Luciano Floridi das Merkmal der Digitalisierung, weil der Mensch außerhalb der Schleife wäre dann. Mir geht's also um sowas geht's mir auch, und mir geht's eigentlich um noch ein, also es ist völlig richtig, dass da was opak ist. Mir geht's aber noch um den grundsätzlicheren Punkt, dass zum Beispiel das Hören von Musik etwas anderes ist als das Verarbeiten von Daten. Ja, dass du einfach bei, von was auch immer du mit den digitalen Technologien machst, die haben eine Datenebene. Und die Datenebene ist nicht in derselben Weise verständlich wie das, was wir mit Interfaces oder so weiter anstellen, ja. Und das heißt, der Punkt, den du gemacht hast, eben den finde ich völlig richtig, den würde ich auch so sehen, an dem zeigt sich irgendwie vielleicht auch, dass da eine andere Logik drin steckt als die Logik zum Beispiel des Verstehens von Texten, ja. Aber mein Punkt ist eigentlich noch grundsätzlicher, dass es einfach in diese Technologien eingebaut ist, dass sie prinzipiell einfach in unserem verständigen Umgang nicht zugänglich sind, ja, dass sie sozusagen eine datenlogische Ebene haben, die sich einfach auf der Ebene der Praxis nicht artikulieren kann, es sei denn in Form von Störung oder halt solchen befremdenden Erfahrungen.
Ja, und was ich da gemerkt habe, ist, wenn sich dann alle dieser Logik unterwerfen, weil die Macht des Arbeitgebers einfach letztlich da ist, dann entsteht Folgendes. Obwohl du als vernünftiger Mensch weißt, dass das schlechtere Texte sind, am Ende werden immer mehr davon produziert, auch von dem sogenannten Wettbewerb, von dem man sich ja eigentlich absetzen will. Und was man versucht über die Individualität der Autoren, der Redakteure, des Stils, versucht man das zu schaffen. Das wird aber einer Gleichmacherei unterworfen, weil ja letztlich dann alle, egal ob das Magazin, bei dem ich gearbeitet habe oder andere in der Konkurrenz, alle unterwarfen sich demselben Algorithmus. Ergo hatte ich, also ich habe immer versucht, mich dagegen zu wehren und das auch intern unter großen Konflikten ausgetragen, weil sich gezeigt hat, all diese Texte, die dann in der Suchmaschine oben landeten, unter den Top 1, 2, 3, 4, wenn man die dann mal aufgemacht hat, dann lasen die sich alle gleich.
Ja, ja, ja.
Also,
oder, ja.
Das ist ja eine Verdummung und eine Verflachung gewesen. Also.
Also ich denke, dass das trifft auch durchaus was glaube ich, ein zentrales Anliegen meines Buchs ist, dass man nämlich sagt, es ist ein, also man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man da als normativen Fluchtpunkt nimmt. Ja, man kann ja auch sagen, Texte hatten auch immer sozusagen ihre bestimmten Grammatiken und Redundanzen, nicht? Also wenn du die journalistischen Texte, das guckst du dir auch an den 80ern anschaust zu Games, haben die auch große Ähnlichkeiten, auch wenn es keiner gemerkt hat, was einfach an der Kultur und anderen Dingen lag in dieser Zeit. Aber ich glaube auch, dass ein zentraler Punkt ist, nicht nur im KI-Bereich, sondern auch im Bereich insgesamt, was den Begriff der digitalen Technologie angeht, dass da grundsätzlich ein Umbau, ein Re-Engineering eigentlich von ganz grundlegenden Formen unserer geistigen Kompetenzen oder geistigen Fähigkeiten besteht. Ja, wie du sagst, ich meine, die Textarten, also das Interessante ist, auf Instagram die Influencer wollen ganz individuell sein, wollen alle ganz verschieden aussehen. Eigentlich ist es alles dasselbe in ein bisschen anders. Verstehst du, was ich meine, ja? So ähnlich wie ich fahre in den Urlaub, um die ganz authentische Erfahrung zu haben und fotografiere immer wieder denselben Stein, den alle fotografieren, da steht dann schon eine Schlange. Oder ich habe alle die ganz individuelle Liebesbeziehung, die aber hochgradig standardisiert ist. Und Standardisierung gab es immer, das ist völlig klar in der Gesellschaft. Das Problem ist aber die Art von Standardisierung, die jetzt durch, oder auch nicht Standardisierung im Sinne von alles wird gleich, sondern vielleicht sowas eher wie Unterschiede werden ja hervorgebracht, auch in den verschiedenen Texten, aber die sind halt, die kommen halt aufgrund nicht dadurch zustande, dass jemand sagt, ich möchte das gern so schreiben, sondern durch statistische Generalisierung dann in großen Datenmengen. Die werden sozusagen jetzt in die Strukturen der Gesellschaft eingebaut, indem sie mit Digitaltechnologien ausgestattet ist. Das ist nicht so, also sie werden Teil sozusagen unserer sozialen Wirklichkeit selber. Die soziale Wirklichkeit war immer schon, hatte immer schon diese Seiten, Standardisierung, auch problematische Seiten. Aber jetzt werden sie sozusagen in die Materie eingeschrieben, weil sie in die Form der Kommunikation und unserer Wahrnehmung unseres Sprechens selbst verlängert werden.
Ja, und ich hatte das Gefühl, dass da noch der Aspekt einer gewissen Fernsteuerung hinzukommt. Denn wenn man sich dann mal betrachtet hat, wie all diese Texte aussehen oder dass alle ja auf dieselbe Art sich dem Algorithmus unterwerfen und der eine ist dann vielleicht erfolgreicher als der andere, aber wer gewinnt am Ende? Und man hat ja dann diesen Tunnelblick, ist in seinem kleinen Wettbewerb des Spielejournalismus, der ja gar nicht relevant ist letztlich. Es geht ja um viel, viel mehr. Über diesem Spielejournalismus gibt es viel, viel mehr. Und der Sieger dieser ganzen Geschichte ist natürlich Google gewesen. Ist die Werbung, die verkauft wird, ist einfach dieses Machtmonopol, auf das alle zuarbeiten und sich dabei noch einbilden, sie können irgendwie als Firma, als Redaktion eine gewisse Einzigartigkeit, eine Individualität, eine Marke repräsentieren. Dabei sind sie alle in gewisser Weise ferngesteuert, weil sie auf die Art und Weise arbeiten, wie sie sollen. Und ich glaube, du sprichst das auch an mit den, sage ich mal, nicht direkt sichtbaren Herrschaftsverhältnissen, auf die man letztlich dann zuarbeitet, auf die eine ganze Gesellschaft zuarbeitet.
Also ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, ist, dass ich nicht glaube, dass alles gleich ist. Es ist alles gerade ziemlich verschieden in bestimmter Hinsicht geworden. Mhm. Wenn du ein KI-Bild hast, dann sind die immer so ein bisschen verschieden. Ja, du hast halt nicht immer so eine Standard, der einfach dann, dass du dreimal dasselbe Bild hättest. Aber völlig richtig, sie sind dann doch irgendwie nicht groß verschieden, weil diese Verschiedenheit irgendwie eine graduelle ist, ja, und einfach eine, die sehr schnell lesbar wird. Und Fernsteuerung finde ich ein bisschen stark, aber es geht auch in die Richtung dessen, was ich sagen würde. Also das Problem ist, wenn du mit Herrschaftsverhältnissen zu tun hast, wo du mit, mal ganz runtergekocht gesagt, mit Personen und Gegenständen und so weiter zu tun hast, dann können da viele Arten von Störungen entstehen, ja, oder auch Konflikte entstehen. Das Problem bei Digitaltechnologien ist, dass die, was Gegenstände angeht, auf der Ebene selbst in die Konstitution von Gegenständen eindringen. Musik wird natürlich heute auch noch auf Instrumenten gespielt, aber Musik wird distribuiert über Digitalunternehmen und die existiert dann sozusagen in Datenform. Und da ist sofort möglich, Sachen mit einem Schieberegler gewissermaßen oder durch automatisierte Prozesse verschwinden oder erscheinen zu lassen. Ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, die durchaus im Sinne, wie du das gesagt hast, das ist so, dass einfach durch diese Techniken dass sie auf eine bestimmte Weise das verunmöglichen, was du eben noch eingeklagt hast, auf Dauer, nämlich überhaupt die Idee zu haben, dass man Texte anders schreiben könnte. Das sehe ich ja ein bisschen, also meine Studierendenschaft ist noch nicht so, dass sie da mit ihren Chatbot-Texten ankommt. Das ist bei uns auch strikt verboten, ja. Das haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert. Aber ich sehe eine ganz große, also letztlich sehe ich einen Einbußer an der Befähigung, kritisch, selbstständig mit Texten und Inhalten umzugehen, die durch die Implementierung, durch das Onboarding auch digitaler Technologien vorangeht, natürlich vor allen Dingen auch von Chatbots und sowas. Und auf der anderen Seite werden dadurch natürlich auch die Kompetenzen sozusagen zu fragen, was hier vielleicht Kritik heißt und all diese Dinge werden dadurch in paradoxer Weise wieder wichtiger und gestärkt. Ja.
Ja, es sind, ich glaube, das ist in dem beruflichen Alltag, die Digitalisierung sehe ich auch nicht komplett kritisch. Ich glaube, nahezu jede Partei nutzt diesen Begriff ja auch, um zu sagen, wir müssen moderner werden. Ah, ja. Aber dahinter steckt natürlich letztlich auch, die Wirtschaft muss wachsen. Und das ist so der Punkt, wo ich immer mehr Distanz aufgebaut habe, dass sich das Digitale, das vielleicht mal sowas anarchistisch-freiheitliches hatte, ich übertreibe jetzt maßlos natürlich, aber in den 80ern und so weiter, da war dieses Spiel, was du gespielt hast in deinem Kämmerlein, irgendwo auf deinem Monitor, du hast dich gefühlt wie in einer Enklave so. Das ist jetzt romantisch, nostalgisch und hat mit der aktuellen Gegenwart natürlich insofern wenig zu tun, als dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass Spielformen auch genauso radikal genutzt werden zur Steuerung unseres beruflichen Alltags. Also, dass die sogenannte Gamification, die du auch ansprichst in deinem Buch.
Ja, da habe ich auch für deine G den Artikel geschrieben, genau dazu, ja. Genau.
Dass die, was ja erstmal cool klingt, hey, ich in meinem Beruf, da gibt's jetzt auch Möglichkeiten, in der Rangliste aufzusteigen, wenn ich das so und so mache. Oder es gibt hier bestimmte digitale, bestimmte Apps oder Programme, die dafür sorgen, dass das, was ich täglich mache, spielerischer funktioniert. Also fällt's mir leichter. Okay. Aber gleichzeitig beobachtet man natürlich auch, dass dieses Spielen dem eben auch einer Verwertung unterworfen ist, die letztlich für eine Wertschöpfung sorgen soll und dafür sorgen soll, dass du auf eine bestimmte Art dein Gehirn ausschaltest und einfach die Dinge tust, die getan werden müssen, damit du im Level aufsteigst.
Ja, letztlich bauen wir uns nochmal, also ich meine, das ist, natürlich ist dann die Frage, also ich glaube, digitale Technologien selber haben strukturell ein problematisches Moment in sich, aber die Problematizität kommt natürlich vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie sie implementiert worden sind, nämlich durch monopolkapitalistische Unternehmen der Tech-Branche irgendwie, ja, die uns ongeboardet haben, wie es jetzt auch zunehmend mit den Chatbots passiert ist. Wir sind alle daran gewöhnt, wir können auch nicht mehr raus. Ja, es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ich mache jetzt mal alles aus, das ist einfach nur Bullshit, ja. Und die sorgen letztlich für einen grundlegenden Umbau unserer geistigen Fähigkeiten. Das glaube ich schon. Und deswegen sind so Dinge wie die Ergebnisse der Wahl in den USA oder die Art und Weise, wie der Diskurse angefeuert worden sind, auch durch die Fake News in sozialen Medien oder die grundsätzliche Verunsicherung eigentlich, ob man überhaupt noch Nachrichten trauen kann und auch so Gedanken, die auch eine politisch emanzipatorische Seite in bestimmten Ecken der Identitätspolitik erstmal scheinbar zu haben scheinen, dass nämlich man der Sprecherposition nicht mehr trauen kann. Du sagst das doch nur, weil du bist ein Mann oder du bist XYZ, ja. All diese Entwicklungen, die hängen für mich schon ziemlich deutlich mit der Ausbreitung und Implementierung digitaler Technologien zusammen. Die sind nicht ein Unfall, die diesen Technologien von außen oder unschuldig zustößt.
Ich habe da vielleicht noch ein letztes Beispiel, bevor wir auf die zwei anderen Schritte deines Buches eingehen, was vielleicht auch einen dystopischen Blick wirft auf diese Gamification. Und zwar erfährt man oder kann man ihn sehen in der TV-Serie Severance, die bei Apple läuft tatsächlich und die ich für eine moderne Variante von 1984 halte. Da geht es darum.
Ich habe deinen Post dazu gesehen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, die Serie, aber ja.
Ja, also genau. Das ist eine TV-Serie, wie gesagt, und die hat mich in der Darstellung dessen sehr viel an meinen Büroalltag erinnert und auch an seltsame Motivationstrainings von Führungskräften, Meetings und so weiter. Da gibt es viele köstliche Szenen. Jedenfalls, das Grundprinzip der Serie ist so, ich fasse das ganz schnell zusammen. Der Mensch kann durch ein Implantat kann er sich aufspalten. Und in dem Moment, wenn er sein Firmengebäude betritt, wird er zum sogenannten Inni, der nichts von dem Menschen weiß, der da draußen existiert. Ob der eine Familie hat, eine Frau hat, Kinder, weiß der nicht. Sobald du das Firmengebäude betrittst, durch die Tür gehst, sorgt das Implantat in deinem Gehirn dafür, dass du im Grunde eine neue Persönlichkeit bist, ein sogenannter Inni. Und der weiß nichts von dem sogenannten Outi da draußen. Erst wenn er nach Feierabend wieder durch die Tür rausgeht, wird er wieder zu dem Outi. Und der weiß nur, dass er sich freiwillig für diesen Job meldete. Das wurde aufgezeichnet, damit als Beweis sozusagen per Video, dass er sich irgendwann mal freiwillig meldete. So, das Interessante daran ist jetzt, was mit der Gamification zu tun hat. Die Leute sind in dieser Firma, wissen nichts von ihrer eigenen Vergangenheit als Menschen, sind quasi konditioniert darauf, für diese Firma zu arbeiten und sitzen vor Monitoren. Was tun sie da? Man sieht einen Bildschirm und da sind verschiedene Zahlen und die kann man mit der Maus zusammen in einen, ja, in so einen Bereich schieben. Das Ganze sieht so aus wie ein Tetris mit Zahlen. Und immer wenn man es schafft, einen gewissen Bereich aufzulösen, gibt es so einen Jingle und dann gibt es auch so einen Wettbewerb intern, dass wenn man alles auflöst, dann kriegt man irgendwie tatsächlich eine Ananas oder eine Party wird gefeiert. Und die fragen sich irgendwann, warum machen wir das eigentlich? Die Menschen machen etwas Digitales, die spielen ein Spiel und wissen überhaupt nicht, was am Ende dieser Maschine mit diesen Sachen, die sie da tun, die völlig sinnlos erscheinen, was damit eigentlich, warum da jemand profitiert am Ende. Denn diese Firma, für die sie arbeiten, ist quasi so etwas wie ein, ja, sowas wie ein Apple, Facebook oder so in der Zukunft, mit irgendeinem Guru an der Spitze. Aber keiner weiß, womit dieses Unternehmen aber letztlich Geld verdient. Und ich finde, das ist halt gar nicht so weit weg von der Realität mancher Jobs im Digitalen, wenn du Dinge tust, aber gar nicht mehr so richtig weißt, warum und wofür das eigentlich gut ist. Trotzdem wirst du belohnt dafür, wenn du es schneller machst und effizienter. Und du tust es, weil du dafür intern mit Unsinn belohnt wirst.
Ja, ich meine, wichtig wäre mir vielleicht noch festzuhalten, das finde ich interessant, muss ich mir anschauen. Mich erinnert das ein bisschen, ich habe gerade den Namen vergessen, einen Roman von dem Science-Fiction-Autor Philip K. Dick, wo ein Typ mal Kreuzworträtsel löst. Ja. Und dann weiß ich, ob du den kennst und Preise gewinnt. Und dann stellt man irgendwann fest, dass er ganz andere Dinge tut mit dem Lösen dieser Kreuzworträtsel. Ich habe den Namen aber vergessen gerade. Mir scheint nur wichtig zu sein, dass man muss das noch gar nicht mal auf die sowas wie eine verschwörungstheoretische Ebene von Akteuren schieben. Natürlich sind die Tech-Bros problematische Figuren. Man kann es einfach strukturell in der Form dieser Technologien ansiedeln. Das ist eigentlich die These meines Buchs. Es geht nicht darum, dass man gute oder schlechte Dinge mit dieser Sache tut, sondern dass die Sache so gebaut ist, dass sie die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Dingen nicht kennen kann. Mhm. Verstehst du das Problem? Deswegen ist es kein Unfall, dass Dinge hier kippen und sich in andere Sachen verwandeln. Die Serie muss ich auf jeden Fall, das klingt sehr interessant, auch als guter Science Fiction ist ja auch immer kann man als Kunstgattung betrachten, die mit solchen Szenarien uns was klar macht, eigentlich über gegenwärtige Verhältnisse und über unsere Selbstverständnisse. Und das klingt interessant, das muss ich mir mal anschauen.
Ja, auch diese Atmosphäre des Befremdlichen, die da zum Ausdruck gebracht wird, entspricht manchmal dem, was ich habe. Und da kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Schritt deiner Untersuchung, und zwar zur Verwischung der Grenze von Geist und KI. Mich überkommt manchmal ein direktes Befremden, sowohl wenn ich Filme, die über KI oder Clips, die über KI erstellt worden sind, sehe, sogar auch schon in einem Videospiel, das war bei Topspin von 2K, da gab es eine Grafik, die Tennisspielerin eine ganz komische Haltung und dann habe ich mir das genauer angeguckt und dann ist das eindeutig gewesen, dass es eben von KI erstellt worden ist. Dasselbe habe ich aktuell zumindest auch noch bei manchen Texten, dass mich so eine Befremdung überkommt, dass es komisch klingt. Da ist es vielleicht für manche Leute schwieriger, wenn die nicht so viel mit Texten zu tun haben. Ja. Was ich damit sagen will, im Moment ist das, was mir an KI begegnet, manchmal noch befremdlich. Und ich bin weit weg davon zu glauben, dass KI in irgendeiner Form handeln oder denken kann. Aber jetzt übergebe ich an dich, denn das ist ja der erste Punkt, dass diese Behauptung ja durchaus aufgestellt wird, auch natürlich, um einen gewissen Hype zu schüren, dass diese Software unbedingt wichtig und investitionswürdig ist.
Ja, ich sag das nochmal mit dem, also dieser Begriff des Re-Engineerings, der aus der aktuellen Debatte bei mir im Fach kommt, dass man sich darüber nachdenkt, wie eigentlich Begriffe, wenn wir über Begriffe nachdenken, kann man fragen, wie verwenden wir sie oder wie sollten wir sie verwenden, sollten wir sie nicht irgendwie vielleicht umbauen? Ich benutze diesen Begriff des Re-Engineerings in dem Buch auch als Analyse der Praktiken, was gerade passiert. Und für meine Begriffe ist das, was in vielen KI-Diskursen passiert, einfach ein Umbau von Begriffen unser geistigen Vermögen. Zum Beispiel von Denken und Handeln, ja. Und das fängt eigentlich schon, also das Befremden kann ich erst nochmal vielleicht einklinken da. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in der letzten oder vorletzten Gespräch kurz drüber gesprochen. Man sieht ja vielen KI-Texten noch an, dass sie, wenn sie nicht bearbeitet sind, dass sie KI-Texte sind. Wenn die sehen ja immer noch so ein bisschen aus wie American College und Wikipedia-Eintragung und andere Sachen zusammen und sind immer überfreundlich und verbraucherorientiert. Man kann natürlich die dann so umarbeiten, dass man das irgendwann nicht mehr sieht. Das ist auch völlig klar, ja. Und das wird dann, ich glaube, die Dinge, also so Begriffe wie halluzinieren, die da manchmal angewendet werden, sind einfach ganz schwachsinnige Begriffe, die passen da gar nicht. Es ist kein Unfall oder kein Zufall, dass KI Unfälle an vielen Stellen produziert. Was sie eigentlich und was die Textproduktion mithilfe eines Large Language Models unterscheidet von Sätzen, die wir hier gerade sagen, das ist ein Argument von Brian Kentwood Smith, der eine Professur am MIT hat, ist jetzt schon auch älter, in einem Buch geschrieben hat, The Promise of AI, was ich sehr, sehr gut finde. Und es unterscheidet Folgendes: Die KI weiß nicht, worüber sie spricht. Wenn wir schon mal einklammern, sie und sowas, passt da alles gar nicht. Eine KI generiert aus Probedaten mit großen Mengen wahrscheinliche weitere Muster aus diesen Probedaten, ja, die dann auch Sätze sind. In dem Fall von LLMs oder im Fall von bildgenerierenden KIs, die dann irgendwie Bilder sind oder Fotogegenstände, fotoähnliche Gegenstände sind. Und unterscheiden tut das halt von dem, was wir, wenn wir uns unterhalten, dass die KI keinen Begriff des Bezugs auf etwas, überhaupt eines Bezugs hat. Ja, sie bildet halt mit Hilfe statistischer Generalisierung über große Datenmengen neue Samples sozusagen aus diesen Mustern. Aber der Unterschied zum Beispiel von ist ein Satz wahr oder falsch, ist er angemessen in einem Kontext? Das kann gar keine Rolle spielen. Es gibt bei Brian Kentwood Smith an der einen Stelle in diesem Buch ein Gedankenexperiment, wo man sagen kann, wir hätten gute Gründe, also wenn wir einen Nanny-Roboter hätten, der sich um das Kind kümmern würde, mit einer und der KI wäre, die so funktioniert, dass sie aus Kindern Repräsentationen, unseren Bildern und Sätzen irgendwie durch Operationen Handlungsanweisungen ableitet, die mit Wahrscheinlichkeiten daraus folgen, hätten wir sehr gute Gründe, diesem Nanny-Roboter unser Kind nicht anzuvertrauen, weil dieser Nanny-Roboter keinen Begriff des Wohlergehens des Kindes zum Beispiel hat. Ja, und das ist der wesentliche Unterschied. Eine KIs wissen nicht, wovon sie sprechen. Und deswegen passieren immer wieder diese seltsamen Unfälle und Glitches in bestimmten Ecken. Und man kann das kaschieren. Natürlich kann man damit auch irgendwie Texte produzieren. Aber es ist einfach ein großer Unterschied, ob man eine Sache versucht zu verstehen und über sie nachdenkt und sich austauscht, Argumente austauscht, oder ob man aus großen Datenmengen einfach durch Musterdetektion weitere Daten produziert.
Hm. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen wie mit dem, also die Forschung an der künstlichen Intelligenz, die existiert ja schon länger. Ich will das auch gar nicht überstrapazieren, aber der Geist ist aus der Flasche. Er wird auch nicht mehr verschwinden und es gibt ja auch einige positive Entwicklungen. Ich verweise jetzt auf den medizinischen Bereich und die Erkennung von Krebs oder meinetwegen auf die Untersuchung und Berechnung von komplexen Dingen. Das kann eine Maschine natürlich wesentlich schneller gleichzeitig als der Mensch und sowas kann auch helfen in bestimmten Bereichen.
Das können wir gar nicht. Das können wir überhaupt nicht, was die Maschine kann. Ich glaube, das ist ja der Witz. Was eine KI in großen Datenmengen an Mustern detektiert, das können wir gar nicht.
Ja.
Weil so sind wir nicht. Und das ist auch, aber das ist halt die Frage, also wir können sie natürlich, würde ich auch sagen, im medizinischen Bereich hat es zwei Seiten. Die eine ist, man muss alle Patientendaten digitalisiert haben und auf einmal hat man dann doch wieder für die Krankenkassen oder andere Gesundheitssysteme, wenn es die in den USA denn überhaupt noch gibt irgendwann, sowas wie Gradings und Ratings, die es ja jetzt schon gibt. Wie viel kostet dieser Patient? Lohnt es sich noch? Oder muss ich nicht die Beträge erhöhen, weil der hat geraucht und sowas, ja? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, völlig richtig. Ich glaube auch, Nebenwirkungen von Medikamenten, unentdeckte Faktoren in der Krebstherapie, da ist das super interessant. Da passiert, glaube ich, auch viel. Da bin ich kein Experte. Das ist, sehe ich ganz genauso, dass das auf jeden Fall ein spannender Bereich ist. Und insgesamt kann man sagen, was KI kann, können wir nicht. Das ist klar. Aber der Begriff des Könnens ist halt schon ein bisschen komisch, weil KI kann als ein Mittel benutzt werden, um Muster zu entdecken, die wir aus prinzipiellen Gründen, weil wir halt für Gründe ansprechbar sind, weil wir, was weiß ich, wenn draußen ein Baum, wie es hier der Fall ist vom Fenster, ist, sehe ich halt den Baum, aber ich detektiere nicht aus Millionen von Bäumenbildern, irgendwas und baue daraus ein Muster eines weiteren Baums oder sowas. Ja, das hat halt nichts zu tun mit dem, was wir tun. Aber deswegen kann man auch sagen, natürlich kann eine KI, ich würde nicht sagen nicht mehr, aber sie kann halt anderes und sie kann ein, kann was, sie kann natürlich auch eingesetzt werden in diesem Bereich, den du angesprochen hast, auf eine weiterführende Weise, ja. Da gibt es Gründe für.
Ich glaube, an die Grenzen meiner geistigen Leistungsfähigkeit der gleichzeitigen Berechnung bin ich gekommen in der Ausbildung zum Fluglotsen Air Traffic Controller, wo es da darum ja einfach geht, bestimmte Dinge, die sich bewegen auf dem Bildschirm, so untereinander zu kommunizieren, dass sie nicht kollidieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft, dass solche Berufe auch davon profitieren. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass sich die Sprachmodelle in unfassbarer Geschwindigkeit auch noch verbessern. Es gibt da einige Beispiele, dass man vor 3-4 Jahren hat eine KI einen Text gemacht über XYZ. Derselbe Prozess wird jetzt nochmal angeworfen und der Text wird schon weniger unterscheidbar. Und du hast es ja auch angedeutet, dass es sicherlich, dass diese Grenzen irgendwann vielleicht verschwimmen, dass dieses Befremden dann gar nicht mehr aufkommt.
Ja, aber wenn ich nur kurz nochmal reingehen darf. Also erstens vielleicht nochmal diese Sachen, die wir zu Beginn diskutiert haben, die umfängliche Datifikation sozusagen, diese Überlegungen gelten auch weiterhin für die produktiven, positiven Anwendungen von KI. Das hat seinen Preis. Und zweitens, das ist ganz wichtig für mich in dem Buch. Du hast völlig recht. Ich glaube auch nicht, dass alle, also es wird so sein, dass es zwar diese Glitches gibt und diese Uncanny Zones in Texten und auch bei Bildern, ja, und man sieht ihn dann doch auch an, die Trainingsmaterialien, die sieht man ihn irgendwie an, ja, dass die in den meisten Bildern vielleicht dann doch eher so klischierte Vorstellungen von, was weiß ich, westlichen Familien oder sowas stehen, wenn man eingibt, zeigt eine Familie. Aber das Kriterium, ob eine KI denken kann oder irgendwas anderes kann, ist nicht die Frage der Ununterscheidbarkeit von uns. Das ist das, was Alan Turing, da rede ich in dem Buch auch drüber, uns weismachen wollte mit dem Turing-Test. Das weiß nicht, ob alle Zuhörer das kennen. Das ist ja die Idee, man sitzt sozusagen vor dem Bildschirm und soll anhand nur der Inputs auf Eingaben entscheiden, ob das Gegenüber ein Mensch ist. Dieses Setting ist bereits das, was ich als ein Re-Engineering des Geistes beschreiben würde. Weil, wie unter anderem Philosophen wie Donald Davidson gezeigt haben, man kann auf dieser Ebene gar nicht entscheiden. Also man kann auf der Ebene korrekter syntaktischer Sätze nicht entscheiden, ob das Gegenüber ein Mensch ist. Dazu müsste man zum Beispiel jemanden vor sich haben. Man müsste wissen, wie diese Person interagiert mit der Wirklichkeit, ob sie die Begriffe richtig verwendet in bestimmten Kontexten und all solche Sachen. Das heißt, die Frage des Unterschieds von KI und Geist ist nicht eine Frage, das ist ein zentraler Punkt meines Buchs, die entscheidbar ist anhand des Settings, ob ich aus einer dieser Perspektive der Benutzung entscheiden kann, ob es der Unterschied ist. Das ist das erste Problem. Ja, hier wird computerwissenschaftlich der Geist re-engineered. Turing sieht in diesem Text ganz deutlich, die philosophische Frage kann ich nicht beantworten. Dann krempel ich mal die Arme hoch und baue den Begriff des Geistes gewissermaßen so um, dass ich eine Computerantwort rauskriege. Mhm.
Ja, daran erkennt man ja schon, wie komplex das Ganze auch ist, was die Kommunikation von der Art und Weise, wie KI funktioniert, angeht. Und was wir unter Begriffen wie Denken, Handeln, Vernunft und Freiheit verstehen, dass das ja grundsätzlich auch eine Bildungsfrage ist, wie wir in Zukunft mit diesem Thema umgehen. Und jetzt komme ich zum letzten Teil deines Buches, dem dritten Schritt, und zwar Kunst als Kritik an der zunehmenden Durchdringung der Gesellschaft mit digitalen Technologien. Wir hatten jetzt über die Technik ein bisschen gesprochen und über die KI. Jetzt kommt die Kunst hinzu. Und das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Was fällt mir dazu als erstes ein? Zum einen, also das schmeiße ich mal einfach nur so in das Gespräch, dass, wie gesagt, Musk meinte, er möchte über XAI Spiele entwickeln. Da wurde mir ganz schlecht, obwohl ich dazu sagen muss, dass Videospiele und Kunst jetzt, das ist natürlich nicht deckungsgleich. Ich würde kaum ein Spiel als Kunstwerk bezeichnen.
Das haben wir auch schon mal diskutiert.
Genau. Genau. Trotzdem kommen sie ja auch durchaus in den Bereich, und du erwähnst in deinem Buch auch Kentucky Route Zero unter anderem. Dann haben wir neben den Videospielen die Musik. Also es gibt ja auch viele Programme, die erwähnst du auch, die etwas Musikalisches erzeugen können. Da ist ja auch die Frage, können die was ganz Großartiges machen, was wir was in den Bereich der Kunst kommt. Dann haben wir die Malerei, die Bildhauerei und so etwas, wo es auch immer mehr KI-Tools gibt, die etwas darstellen können. Da habe ich das Gefühl, fällt es mir zumindest sehr leicht aktuell noch zu sagen, Leute, das wird niemals Kunst. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es dann manchmal begründen soll. Und deswegen leite ich jetzt an dich weiter.
Ja, das ist, ich meine, das Schwierige ist ja immer so, ich sitze da, schreibe da 3 Jahre ein Buch und das kann ich jetzt auch nicht in 10 Minuten sozusagen nochmal in dieser Form. Es gibt ja auch Gründe, warum es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Aber natürlich, ich kann versuchen, ein paar Sachen dazu nochmal zu sagen. Also ich würde mal so drastisch sagen, KI-Bilder, Gedichte, KI-Musik, KI-Games weiß ich nicht. Da muss man mal gucken, was da gibt's ja, glaube ich, schon, du hast jetzt Topspin erwähnt und so. Das kann ich gar nicht so richtig absehen, wie sich das entwickelt. Das hat mit Kunst alles nichts zu tun. Das ist die These dieses Kapitels. Irgendwie Bildchen mit Journey so zu erstellen, die am Ende einfach doch aussehen wie rechtslibertäre Klischees einer zukünftigen Welt oder einfach wie, die sehen halt so gemittelt aus, wie sie halt gemacht sind, ja. Dann kann man den Mund kurz fallen lassen, weil man denkt, was so fotorealistisch und so zeichnerisch im Stil von Van Gogh, wie toll. Und nach 3 Bildern denkt man, nee, nicht wie toll. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel gepromptet und hunderte solcher Sachen oder tausende auf dem Rechner, um mir das alles anzuschauen, die Entwicklung auch im Musikbereich. Also der Grundgedanke dieses Buchs, ich meine, Kunst hat ja heute ohnehin, besteht ja nicht darin, dass man irgendwie ein schönes Bild malt. Das ist, glaube ich, trivialerweise so. Und darin bestand es aber auch nie. Die Kunstfertigkeit schon der alten Meister, die geht über das Handwerkliche hinaus, auch wenn sie da unverzichtbar ist. Und der Gedanke ist eigentlich, dass man sich in der Gegenwartskunst, kann man sich Praktiken anschauen, wo KI benutzt wird. Und da lautet mein Gedanke eigentlich, wenn Kunst verhält sich ja schon, Kunst ist einerseits eine Praxis, die ist nicht einfach, die ist autonom, die folgt ihren eigenen Gesetzen. Damit meine ich aber nur, was es heißt, dass ein musikalisches Werk gelingt, das kann man nicht einfach anhand von Kriterien, die man von außen raufklebt, bestimmen. Man muss halt das Ding anhören und nachvollziehen, nicht? Oder was es heißt, dass ein Roman gelingt, man muss die Form seines Erzählens nachvollziehen. Ja, da gibt's nicht Regeln, die man von außen rauskleben kann, dann wüsste man das, ja. Und wenn man sich anschaut, wie in diesen Praktiken digitale Technologien benutzt werden, würde ich halt denken, also, die sind einerseits, nochmal kurz zu dem Autonompunkt, ja. Autonom ist die Kunst, aber andererseits ist sie natürlich immer auf gesellschaftliche Realitäten bezogen und die Autonomie besteht genau im Unterschied zu diesen Realitäten, ja. Das heißt, es ist kein Wunder, dass heute sich Kunst zunehmend zur Digitalisierung der Gesellschaft verhält, wie auch zum Kunstmarkt, der ein wesentlicher Teil ist. Und da lautet schlagwortartig meine These, dass Kunst unter Bedingung der Digitalisierung sowas wie eine Gegendigitalisierung ist. Und damit meine ich nicht zurück vor die Digitalisierung oder sagt, wie böse die Digitalisierung ist, sondern eher eine reflexive Benutzung gegen den Strich digitaler Infrastrukturen und Technologien. Das ist der Gedanke. Das heißt, Kunst stellt aus, unterbricht, thematisiert den digitalen Strukturwandel der Gesellschaft und das macht sie halt in der Weise, dass es an die jeweils einzelnen Werke gebunden ist, wie in diesem konkreten Gegenstand. Hito Steil, eine Arbeit erwähne ich von ihr, wie sie hier mit Installationen arbeitet, mit Klängen und so weiter und nicht als These oder als abstraktem Gedanken. Und das scheint mir aber, deswegen ist für mich Kunst eine der Formen der Kritik an den problematischen Seiten der Implementierung digitaler Technologien. In diese Richtung geht das Projekt.
Und auch an deinem Beispiel Kentucky Route Zero,
ja,
ein Episoden-Adventure, versuchst du darzulegen, dass das Spiel ja mit sich selbst spielt und reflektiert über Verhältnisse. Das ist auf den ersten Blick, sieht es aus wie ein gewöhnliches, noch nicht mal als allzu spektakuläres Adventure. Aber wenn man sich damit beschäftigt, was dieses Spiel erzählt, wie man dort interagiert und welche Rückkopplung man da bekommt, geht es in Bereiche, wo du sagen würdest, das ist jetzt für die Videospiele so etwas, was genau diese Charakteristika erfüllt.
Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich, es gibt Also es ist nicht möglich zu sagen, ich habe Kriterien, die lege ich auf den Gegenstand und dann habe ich, kann ich entscheiden, ob es Kunst ist oder nicht. Das ist Quatsch, weil Kunst ist ein Gegenstand, der in der Arbeit an den Materialien mit Klängen, Pixeln, Geräuschen, Worten, Bewegungen die Kriterien hervorbringt, anhand derer er gemessen will. Du kannst nicht einen Goethe an einem Kafka messen. Die gehorchen nicht den gleichen Kriterien. Das ist genau der Autonomiegedanke, den ich eben kurz nochmal hervorbringen, an den erinnern wollte, ja. Und an Kentucky Road Zero interessiert mich ein paar Sachen. Das ist irgendwie, ich diskutiere, spiele kurz in dem Buch auch, weil es natürlich eine paradigmatische Form eines neuen Mediums ist, das sich digitaler Technologien bedient. Ja, vielleicht das, also das Wirkmächtigste auch. Und ich diskutiere es in dem Kunstkontext deshalb, weil es einerseits sich selbst, wie du richtig sagst, zu dem Genre, nach dem es erstmal aussieht, verhält. Es ist ja gar kein Adventure oder sowas, ja. Es ist irgendwas anderes, nicht wahr? Man hat ja, wenn man die in dem Spiel, die mit seinen Figuren, die nachher ja irgendwie die ganze Gemeinschaft heterogener Charaktere sind, da kann man ja nicht in dieser Weise Entscheidungen fällen. Man kann auch nicht verlieren, wenn ich es richtig sehe. Man wird sozusagen, man moderiert diesen Prozess durch das Spiel gehen, aber es ist kein Rätselspiel in diesem klassischen Sinne. Und natürlich, weil das ein Spiel ist, das medial entgrenzt ist. Da gehört ja auch ein Musikvideo zu, da gehört eine Installation zu. Das ist ja nicht nur ein Spiel, sondern es ist ein Spiel, das sich zu seinen Außengrenzen verhält. Und das ist ein Signum der Gegenwartskunst, jetzt nicht verstanden als ein Kriterium. Es gibt auch Jazz- und Horrorfilme, die vielleicht im Kunstkontext zu diskutieren sind. Die sind konservativ in dieser Hinsicht. Aber vieles, was in der Gegenwartskunst passiert, stellt sich immer die Frage, wo hört der Gegenstand auf, wo fängt er an? Ist nicht noch die Schlange, an der man ansteht, Teil der Performance? Ist nicht noch das Foyer, die Gestaltung des Foyers doch noch Teil der Arbeit oder vielleicht nicht? Und diese Fragen stellt Kentucky Road Zero auch auf eine ziemlich intelligente Weise.
Ja, und es ist ja so, dass man schon beobachten kann, dass innerhalb des Spieldesigns sich so viel den Konventionen unterworfen hat, die auch im Arbeitsalltag eine Rolle spielen, die uns im Grunde nicht mehr, also es gibt da diesen Begriff von Freiheit, den ich verwendet hatte und dieses anarchistische Flair der ersten Videospiele, das ist alles auch, das hat sich verändert, das Spiel ist im Grunde sehr konventionell in dem Alltag verankert und spiegelt da auch nur noch das, was man ohnehin im Job macht. Man will effizienter werden, mehr Geld verdienen und ist ja unbenommen, dass das irgendwie Spaß machen kann und dass man damit seine Zeit vertreiben kann. Aber das Spiel hat als Medium jetzt gegenüber der Pionierphase natürlich auch viel an dieser Ursprungsfaszination verloren. Vielleicht lag das auch nur daran, dass das einfach etwas Neues war, genauso wie die Digitalisierung. Und beide Bereiche sind jetzt gereift. Jetzt wird gerade komplett neu verhandelt, finde ich. Ich kann das auch nicht so gut in Worte fassen wie du, wie man sich dazu verhalten soll eigentlich. Und man hat das Gefühl, man kann da auch gar nicht mehr so klar schwarz-weiß trennen. Alles ist recht komplex verwoben. Also das Spielerische ist im Digitalen, die Arbeit ist da drin, das Freiheitsfeindliche steckt da irgendwie drin. Alles verschwimmt miteinander und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass viele Leute da draußen es immer komplizierter finden, sich dazu zu positionieren so richtig.
Ich meine, jetzt mal drastisch gesagt, das ist natürlich ein Fachbuch, aber ich hoffe eins, das relativ gut lesbar ist. Ich schreibe ja für einen Philosophen, glaube ich, einigermaßen verständlich, da gibt es andere Kollegen. Das ist so ein bisschen natürlich der Versuch, auch Orientierung da vorzunehmen, Unterscheidung vorzunehmen. Und ich würde zum Beispiel denken, wenn es zumindest um so Fragen wie Kritik, Freiheit und Kunst geht, ja, dann ist es so, dass man schon was dazu sagen kann. Nämlich, dass man sagen kann, Gamification ist gerade, also ist strukturell, hat das mit Spielen gar nichts zu tun. Das hat einfach mit einer Optimierung der Arbeitswelt zu tun, ja. Das Achievement, die Achievement-Sachen, die in Games eingeführt worden sind, haben mich damals hochgradig, ich weiß gar nicht, kam das zuerst bei Steam oder auf Xbox Live Arcade, ich weiß das gar nicht mehr. Das hat mich hochgradig irritiert, weil ich mich am Anfang fragte, was soll das? Und heute sehe ich schon, dass man da hinterherläuft und versucht, diese Achievements zu holen. Und jetzt auch in dem Aufsatz, den ich für Deine G geschrieben habe, da zitiere ich ja unter anderem den Kollegen aus den USA, C.T. Nguyen, der ein sehr schönes Buch zu Videogames oder zu Games insgesamt geschrieben hat. Das heißt Games Agency as Art. Und der sagt zu Recht, glaube ich, von Gamification, dass sie eine falsche Art von Wert, Value Capture nennt er das, darstellen. Damit meint er einfach, Sachen sind in unserem Leben kompliziert. Also ich meine so Sachen wie, wie entscheidet man sich für seinen Beruf? Was heißt es, eine glückliche Beziehung zu führen? wie möchte man leben, mal so gesagt, ja. Das sind nicht triviale Dinge und man weiß auch nicht genau, was es heißen könnte, diese Fragen zu beantworten, bevor man das tut und Entscheidungen fällt und da was lernt auf dem Prozess. Und Games, sagt nur Jens zu Recht, suggerieren immer die Klarheit. Ja, selbst die suggerieren, dass es immer sowas wie Fortschritt gibt und hier hast du einen Punkt mehr und sowas. Und wer Beziehungen und andere Dinge, die im Leben wichtig sind und Freundschaften so führt, der hat was echt nicht verstanden. Ja, weil da eigentlich eine Ökonomisierung und eine Verwertbarkeit in Bereiche reinkommt, die nicht komplett außerhalb dieser Sachen waren, das waren sie nie, aber die nicht aufgehen in sowas, ja.
Ja, also, ich habe auch dieses Gefühl, dass immer mehr einer Verwertungslogik unterworfen wird und es gibt eine gemeinsame Verbindung zwischen diesem Gefühl, was ich hatte als Chefredakteur, dass ich mich den Algorithmen unterwerfen muss, aus der Logik des Digitalen an der Oberfläche, aber dahinter stand ja noch eine andere Logik des Wirtschaftlichen. Dann, dass ich innerhalb von Spielen mich ebenfalls Algorithmen unterwerfen muss, die dem schon ähneln oder soll. Also das ist ja eine Freiwilligkeit, das darf man bei all dem nicht vergessen. Jeder kann spielen, was er möchte, aber innerhalb dieser Spielrealitäten wurden ähnlich wie die Algorithmen von Google Dinge sichtbar, die ich für unvernünftig und dumm halte, die aber, ich werde darauf konditioniert, sie trotzdem zu nutzen, nicht weil es, ja, Spaß ist immer dieses Ja, okay, aber es ist eher so eine komische Gewohnheit. Man wird darauf trainiert so ein bisschen, dass das doch sinnvoll ist, da aufzusteigen, da diese Trophäe zu erhalten, obwohl mir die Vernunft sagt, aber auch der ästhetische Sinn, dass das ja ein Immersionsbruch ist, vielleicht. Was ich sagen will, und das ist vielleicht auch etwas, was im Fazit deines Buches so ein bisschen zum Ausdruck kommt, es ist gar nicht das Problem, dass es das Digitale gibt und dass der Mensch das nutzt. Dafür ist das Thema auch viel zu differenziert. Es gibt auch viele positive Sachen immer noch. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass man vielleicht dazu animiert wird, seine Vernunft auszuschalten.
Ich würde sogar noch weitergehen ein bisschen. Also erstmal will ich noch mal sagen, ich will da auch kein sowas wie ein klinisches Verhältnis von irgendwas vorschlagen. Ich spiele auch manchmal gerne doofe Games, möchte ich mal sagen.
Ja. Ich auch.
Ich auch Spaß an Tetris und Zuma gehabt. Es ist alles wunderbar, ja. Also völlig okay. Darum geht's gar nicht. Und das kann man auch von Adorno lernen, dass manchmal sowas wie Schwachsinn die beste Entlastung ist von den falschen Verhältnissen, mit denen man konfrontiert ist. Das heißt, darum geht's nicht, dass man am Ende Vernunft, wenn man Vernunft sagt, irgendwo steht und dann so einen Richterstuhl fallen lässt, so ein Richterurteil fallen lässt und sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist alles Quatsch. Aber ich glaube nicht nur, wir schalten die Vernunft aus, sondern wir bauen gerade unsere Vernunft um. Das ist die These des Buchs. Weil Vernunft ist ja, wir sind zwar als Mensch gewesen, da verwende ich auch relativ viel Arbeit drauf, weil das ja eins meiner Hauptforschungsgebiete ist, die Anthropologie. Vernünftige Wesen, frei und die einen Begriff ihrer selbst haben. Aber diese Vernunft, die verwirklicht sich halt unterschiedlich, je nachdem, in welchen Kontexten wir stehen. Das ist offenkundig, wenn man sich mal die Antike anschaut und unsere moderne demokratische Lebensform, in der wir beide hier stehen, ja. Und das heißt, sie ist nicht ganz, ihr Sinn ist nicht unabhängig von den Bedingungen, an denen sie operiert. Und wenn wir jetzt nur noch mit Digitaltechnologien, also wenn alles sozusagen mit Digitaltechnologien bestimmt ist, die Struktur haben von Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley oder aus irgendwie, was in China da DeepSeek und entwickelt worden ist, ja, irgendwie, also sagen wir mal, Konglomerate sind, dann bauen wir uns selbst ganz grundsätzlich um. Und das bisschen pessimistische Bild ist des Buches, dass uns eigentlich sowas wie, ja, wie du den Begriff hast du gesagt, ne? Das sind bestimmte Art der Ausübung unserer Freiheit verlustig geht. Wir werden eigentlich unfreier in diesen Verhältnissen.
Wenn ich das jetzt mal so überspitze, werden wir so ein bisschen seit den 80ern auch digital kolonisiert und müssen damit umgehen, was daraus für Lebenswirklichkeiten entstehen?
Das Einzige, wo ich so ein bisschen vorsichtig wäre, Kolonialisierung klingt ja manchmal so, als sei vorher alles gut und richtig gewesen. Ich habe aus der kritischen Theorie kommt ein sowieso nicht so optimistisches Bild zu allen Dingen. Ich glaube zum Beispiel, dass Adorno und Horkheimer haben recht, wenn sie sagen, dass der Holocaust, die Judenvernichtung nicht einfach ein Unfall war, der im Abendland mal so passiert ist, sondern was zeigt, was schiefläuft, ja, in der Aufklärungstradition, das vorangeschickt. Ich glaube, was auf jeden Fall aber, sagen wir mal, transformiert und überschrieben wird und neu gedacht wird, ist zum Beispiel halt der Begriff des Geistes. Wir können jetzt, wie einige Kollegen das machen, David Chalmers ist das bekannteste Beispiel und Nick Bostrom ist das weniger interessante, nicht so intelligente Beispiel, finde ich. Wir können natürlich anfangen, unsere geistigen Fähigkeiten so zu erläutern, dass sie auch zur KI passen. Das kann man machen. Da hat man sie aber um und runter gekocht auf eine Weise, dass sie genau diesen Zweck erfüllen sollen. Ich schlage mit dem Buch vor, lasst uns in kritischer Weise an einem anspruchsvollen Begriff des Geistes und des Denkens und Handelns festhalten, um genau dieses Spiel nicht mitzuspielen, ja. Und ich würde sagen, was da aktuell passiert ist, Kolonialisierung kann man das nennen, aber man kann es auch vor allen Dingen einfach als eine Überschreibung, Transformation, auch als eine Reduktion eines Begriffs des Geistes begreifen, der mit einem anspruchsvollen Begriff der Freiheit einhergeht, an dem wir aus guten Gründen festhalten sollten.
Könnte man, wir kommen jetzt so langsam zum Finale, weil du angemerkt hast, dass die größten Einflüsse kommen ja einfach aus Systemen aus den USA und jetzt auch aus China. Und dabei gibt es in Deutschland natürlich auch sehr viel Forschung dazu, sehr viel Software, die gar nicht mal so schlecht ist, aber irgendwie, das meinte ich vielleicht so ein bisschen mit der Kolonialisierung überspitzt, wäre es hilfreich oder irgendwie konstruktiv, wenn sich aus Europa heraus, sage ich jetzt mal, eine andere Form der Digitalisierung ergeben würde, eine andere Form der, ist das überhaupt realistisch oder ist das überhaupt etwas, was dich als Philosoph jetzt interessiert, weil deine Gedanken am Ende, die sind ja jetzt in einem analogen Buch zu finden, das jetzt wahrscheinlich nicht hunderttausende Leute kaufen, obwohl es sehr gut ist und obwohl ich das empfehlen kann. Aber was ich sagen will ist, müssten diese Gedanken, diese kritischen Diskurse, diese kritischen Gedanken zum Digitalen nicht auch in Form einer größeren, ja, wie soll ich das sagen, eines Projektes dargestellt werden.
Es gibt natürlich viele Kollegen, zum Beispiel die sehr geschätzte Sabine Döring, die auch ja mal Staatssekretärin im Bildungsministerium war, die auch sagen würde, wir brauchen sowas wie eine europäische KI-Antwort. Und ich glaube, da hat sie natürlich recht. Ich glaube, das ist nicht mein Projekt, weil ich aus der Perspektive der kritischen Theorie drauf schaue, sozusagen, sagen wir mal, wie die auf die Unwahrheit der Verhältnisse schaue. Ja, ich glaube, das braucht man durchaus, aber dazu habe ich in dem Buch nicht viel zu sagen, weil ich sozusagen erstmal den Gedanken, also das Feld abtragen will von Überlagerung einer angemessenen Kritik. Also ich möchte erstmal sozusagen das runterkochen und sagen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Musterdetektion sprechen, anders als wenn wir über Denken und Handeln sprechen. Ja, und wenn ich mal ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel weniger diese starken Intuitionen aus der kritischen Theorie hätte, würde ich auch denken, dass da sollte man was machen. Ich bin, glaube ich, nur nicht derjenige, der aufgrund der Art von theoretischen Entscheidungen, die ich für richtig halte, da jetzt an erster Stelle viel zu sagen hätte, ehrlich gesagt. Mhm. Mir geht es erstmal um eine Kritik der Verhältnisse. Und Kritik im Titel heißt ja Analyse und dann Herausarbeitung der problematischen Seiten. Aber in der Sache braucht man das, glaube ich.
Ja. Was ich gut finde, vielleicht zum Abschluss, ist, dass du mit diesem Buch überhaupt so umfassend und aus verschiedenen Perspektiven auf zum Nachdenken anregst, aber auch mit schon andeutest, worüber es sich zu denken lohnt. Und das ist ja etwas, was schon sehr interessant ist, dass eine kritische Perspektive auf das Digitale eben nicht selbstverständlich ist, wie man vielleicht meinen könnte. Es gibt immer wieder Kritik an Einzelaspekten, wie jetzt an den Tech-Milliardären oder vielleicht auch an der Gamification oder an irgendwelchen Mikrotransaktionen. Ich breche das jetzt mal auf das Banalste runter. Aber es gibt noch keinen, auch nicht von der Politik kann man das vielleicht auch nicht erwarten, aber vielleicht müsste man das von der Bildung erwarten, in dem weitesten Sinne eine Perspektive, die auch die verschiedenen Aspekte so beleuchtet, so kritisch, um das Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren.
Und eine Sache würde ich ergänzen. Ja, danke, das freut mich natürlich, wenn du das auch gern gelesen hast. Die Sache ist, die ich ergänzen würde, nur, ich finde nicht nur, dass man in der Lage sein muss, kritisches Verhältnis dazu zu haben, sondern auch die richtigen Formen der Kritik und die richtigen Fragen zu stellen. Das ist nämlich nicht einfach. Mir geht es ja nicht in dem Buch darum, das Analoge gegen das Digitale auszuspielen. Ne? Und mir geht es auch nicht zum Beispiel zu sagen, mach doch den Computer aus. Das ist nicht der Punkt, sondern was könnte es heißen, angesichts dieser nicht, also dieser schwierigen digitalen Verhältnisse, in denen wir stehen, eine Art von anderer Praxis zu haben, ja. Und da gehöre ich auch nicht zu der Seite der im Moment sehr verbreiteten aktivistischen Wissenschaftler. Ich gehöre aber, würde ich sagen, schon zu der Seite von Leuten, die glauben, durch eine Art von begrifflicher Arbeit kann man da einen Abstand oder einen Blick schärfen auf Sachen, die halt problematisch an der Stelle sind.
Ja, auch wenn das Digitale vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer mehr mutierte, sowohl in Persona als auch auf dem Bildschirm, möchte ich mich auch davon nicht trennen in diesem Sinne. Ich beobachte ja auch, wie meine Töchter zum Beispiel auch mit KI-Tools und dem Digitalen auf unterschiedliche Art umgehen und wachsen, dass es da eben auch positive Aspekte gibt und rein handwerklich nützliche Elemente. Sprich, die Wahrheit liegt wie so oft immer in der schwierigen Mitte. Alles zerrt von rechts und links, von oben und unten an Begriffen. Und ich finde, dein Buch, deine Forschung ist da sehr wichtig, weil sie eben auch mit zu den Ersten gehört in dem Bereich. Also ich habe nicht so viel gefunden, dass das so umfassend betrachtet. Und von daher bedanke ich mich, dass du zu Gast warst, Daniel.
War eine Freude, wie immer, lieber Jörg.
Ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen Spaß an diesem vielleicht ab und zu etwas diffusen und komplexen Diskurs über das Digitale und den Alltag und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.